Sprung zu Transit. Anna Sigerson und ihr Mann und die Kinder fliehen dann nach Mexiko, weil sie nicht in die Staaten können und dürfen. Was machen sie da? Sie schreibt ja den Roman Transit. Das ist außerdem Ausflug der toten Mädchen ihr biografisch fundiertester Roman, denn sie beschreibt das, was sie selbst erlebt hat in Marseille und in der Umgebung bei dem Catchen um Visa, um Transits, um Aufenthaltserlaubnisse, um Ausreiseerlaubnisse, den Erwerb von Schiffspassagen und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist ja ein Roman, der mir sehr gut gefallen hat, auf den ersten Blick untypisch erscheint, der auf den ersten, vielleicht sogar auf den zweiten Blick auch sehr verworren erscheint oder sagen wir es mal so, der gar keinen großen Wert legt auf ordentliche Klarheit, sondern der sich überhaupt nichts vergibt, weil er sagt, ich drehe ganz viele Kurven, mache ganz viele Schlenker und wenn da einige vom Leser übersehen werden, ist das halt so, der ist ganz schön kompliziert. Das ja, heißt nicht, ja. Er ist schwierig zu lesen, ja. Sondern nur die Fäden sind durcheinander, ja. Als ob die Katz mit dem Wollknäuel gespielt hätte.
Zweifellos ein ganz großer Roman, übrigens auch von berühmten Kollegen wie Heinrich Böll, sehr geschätzt, der eine wunderbare Rezension dazu geschrieben hat.
Ja.
Ich habe den Eindruck, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, weil das nicht mein Spezialthema ist, ich habe den Eindruck, dass er im intellektuellen Milieu der DDR sehr wohl geschätzt worden ist, aber darüber hinaus nicht, weil er mit diesen Vorstellungen, was Literatur bewirken sollte, überhaupt nicht in Übereinklang zu bringen ist.
Kein sozialistischer Realismus.
Es ist überhaupt kein. Mich mutet er manchmal eher existenzialistisch an. Es geht ja, um Grundfragen des Lebens. Es geht natürlich auch um Treue und Verrat. Wie immer versteckt sie sich hinter Figuren und versteckt auch Figuren, denn der Erzähler ist ja so ein bisschen unklar, warum bleibt er am Ende. Berat Vanni erzählt mal, sie habe, als sie an dem Roman in Paris gearbeitet hat, da habe sie ihn gefragt, wie das denn weitergehen soll.
Sie hat an Transit, hat sie in Paris gearbeitet?
Hat sie in Paris schon gearbeitet.
Ja. An Transit schon?
Ja, an Transit. Ach, ja. Ja. Sie hat das Konzept mitgenommen, also einen Teil des Konzeptes mitgenommen, hat in Mexiko hat sie den Roman dann zu Ende geschrieben. Aber die Grundanlage und natürlich die Erfahrung, die sie vorher gemacht hat, ist sie natürlich in Frankreich schon passiert. Und Pierre Vanni erzählt mal, sie habe immer bei einem Gespräch gefragt, wie soll das denn jetzt weitergehen? Sag doch du mal. Also sie hat immer ja ihrem Sohn auch vorgelesen. Also auch wegen der Sprache, wegen der Sprachmelodie und des Rhythmus. Soll denn der jetzt ins Exil gehen oder soll er im Widerstand und in Frankreich bleiben? Und dann hat der Pierre Vanni gesagt, also ich fände es besser, wenn er im Widerstand in Frankreich bleibt. Das ist jetzt so eine kleine Anekdote. Und ich glaube, das Problem von Transit ist, dass man sich darauf einlassen muss. Er ist natürlich unglaublich aktuell durch unsere Fluchtsituation. Und es ist auch kein Zufall. Das ist der Roman, der am meisten und am besten verfilmt worden ist.
Wie viel Mal?
Also wenn ich jetzt die Teildokumentarischen mit dazu nehme, sind es, glaube ich, 5 Verfilmungen gewesen. Dazu gehört die von René Alliot, einem französischen Regisseur, den Anna Seghers sehr geschätzt hat und war sehr zurückhaltend mit der Freigabe der Rechte immer bei Verfilmungen, dem sie den Zuschlag gegeben hat. Ein heute noch sehenswerter Film, ein guter Film. Es gibt einige gute dokumentarische Filme über Transit. Und es hätte ja auch während der Pandemie eigentlich am Mainzer Staatstheater eine Inszenierung stattfinden sollen, die dann erstmal aufgeschoben worden ist.
Was hat Anna Seghers im mexikanischen Exil noch getrieben? Sie hat ganz viel getrieben, außer Schreiben.
Ja,
sie war eine Schriftstellerfunktionärin, würde man heute sagen. Sie war vielfältig tätig in der Organisation von Schriftstellervereinigungen, auch von politischen.
Also in Mexiko, das kann man im Grunde fokussieren auf 3 Dinge. Erstens hat sie weitergeschrieben, nachdem sie ihr Erinnerungsvermögen nach dem Abschluss der Novelle Ausflug der toten Mädchen wiedergefunden hatte. Sie hat an weiteren Texten dort geschrieben, zum Beispiel auch an dem Epochenroman Die Toten bleiben jung, der in Teilen schon in Mexiko entstanden ist. Das ist so ein Epochenroman, der von dem Ende des Kaiserreichs bis zum Zweiten Weltkrieg führt und der an unterschiedlichen Personen auch wieder versucht, die Entwicklungen darzustellen. Da spielen Arbeiterfamilien eine Rolle, aber eben auch Großbürgerliche und so weiter. Also wenn man so will, ist das ihr Zeitgeschichtspanoramaroman, der unterschiedlich rezipiert worden ist. Ich persönlich halte ihn für einen gelungenen Roman. Ich bin aber auch Historiker, habe da vielleicht auch einen anderen Zugang. Und daneben hat sie kleinere und größere Geschichten geschrieben in Mexiko. Sie hat den Heinrich-Heine-Club mitgegründet. Das war so eine kulturelle Vereinigung, wo die auch Theateraufführungen gemacht haben, wo sie dann selber auch schauspielerisch aufgetreten sind. Sie hat die Zeitschrift Freies Deutschland mitgegründet und dafür regelmäßig geschrieben, kleine Essays, Texte und so weiter. Also verschiedene Dinge, und sie ist natürlich sehr aktiv in dem Exilverlag El Libro Libre, ist dort eigentlich bis zu ihrer Ausreise 47 ununterbrochen unterwegs, was sie, glaube ich, in ihrem politischen Verhalten auszeichnet und rausnimmt aus der kommunistischen Enklave, die es ja in Mexiko gibt. Das muss man ja wissen, in Mexiko waren geflohene deutsche und europäische Juden, es waren Kommunisten und Sozialisten und es waren ganz andere Gruppen dort. Und sie lässt sich nicht einschränken und hält übergreifend Kontakt zu allen Gruppen. Und sie ist übrigens mit einem trotzkistischen Maler eng befreundet, Xavier Guerrero, der erkanntermaßen Trotzkist ist, und das in Mexiko, wo kurz vorher Trotzki von sowjetischen Agenten auf Geheiß Stalins brutal mit einem Pickel erschlagen worden ist. Das ist schon ganz interessant. Darüber ist ja auch einiges geschrieben worden jetzt. Vor 2 Jahren gab es 2 Bücher über das mexikanische Exil, die ganz spannend sind. Und ansonsten, glaube ich, ist ihr Hauptziel von Mexiko aus auch schon ihre Heimreise nach Deutschland vorzubereiten. Und da erscheinen zum Beispiel in der Zeitschrift Freies Deutschland eine Reihe von Essays. Deutschland und wir, Freies Deutschland 1792, wo sie sich mit der Mainzer Republik beschäftigt, also in, sage ich jetzt mal als Historiker, der sich damit beschäftigt, in genialer Weise aus dem Abstand des Exils diese Situation dieser kurzlebigen Mainzer Republik und Forster und so weiter zu beschreiben und das zu antizipieren. Also sie versucht, Konzepte zu entwickeln, wie ein zerschlagenes, in Trümmern liegendes und auch in inneren Trümmern der Menschen liegendes Deutschland wieder neu und als besseres, humanistisches, sozialistisches Deutschland aufgebaut werden kann.
1947 geht sie nach Deutschland zurück, ihr Mann erst 5 Jahre später. Warum kehren sie nicht zusammen zurück? Also es gibt vielleicht die Antwort, was ihren Mann angeht. Er hatte dann eine mexikanische Geliebte, also eine feste Bindung, die muss auf jeden Fall sehr fest gewesen sein, da er ja anschließend mit ihr zusammen zurückkehrt, 5 Jahre später nach Deutschland. Und auch beruflich an der Universität hat er, glaube ich, eine Professur gehabt. Ja. Warum bleibt sie dann nicht auch noch in Mexiko?
Sie sagt ja in mehreren Interviews und auch Statements immer wieder, dass sie da leben will, wo sie mit ihrer Sprache arbeiten kann und verstanden und gelesen wird. Und sie will nicht auf der Zuschauertribüne sitzen sozusagen, sondern sie will mitwirken. Gibt übrigens auch da eine verrückte Geschichte. Das FBI, was sie ja bespitzelt hat, gibt ihr irgendwann den Auftrag, einen Text zu schreiben zur Entnationalisierung, zur Entnazifizierung. Dieser Text, ganz bemerkend, hat Alexander Stephan aufgefunden. Der beschreibt nochmal deutlich aus ihrer Perspektive die Schuldfrage. Also wie gehen wir jetzt mit diesem deutschen Volk um, was Hitler ermöglicht hat und ihm bis zum Schluss die Treue gehalten hat und was für den Judenmord und vieles andere verantwortlich ist. Und da gibt es so sinngemäß zitiert, ich habe das nicht vor Augen, sinngemäß zitiert so eine Passage: Das deutsche Volk wird erst wieder im Kreis der friedliebenden Völker aufgenommen werden, wenn es diese Schuld getilgt hat und wenn es die Nazi-Funktionäre sozusagen vertrieben oder verurteilt hat, die sie bis dahin unterstützt haben.
Dann beginnt für viele westdeutsche Politiker, aber auch für Kritiker, auch für Literaturwissenschaftler sozusagen das zweite Leben, die böse Anna Segers, indem sie dann zur Galionsfigur der DDR wird. Was macht sie? Sie ist also zuerst in West-Berlin, aber dann schon bald eben auch in Ost-Berlin. Und ja, was macht sie? Sie schreibt.
Es ist am Anfang gar nicht so entschieden, was sie machen wird und wo sie hingeht. Denn sie hat auch Kontakt nach Konstanz. Und sie überlegt am Anfang, behält auch ihren mexikanischen Pass noch eine ganze Weile. Also sie ist noch unentschieden. Und sie ist auch furchtbar enttäuscht über das, was sie vorfindet. Sie redet in Briefen, schreibt sie von dem Volk der kalten Herzen, mit dem sie es da zu tun hat. Also sie ist nicht glücklich in diesem kalten und zerstörten Berlin.
Also ist auch ein bisschen Latiner geworden.
Sie schreibt immer wieder von ihrer Sehnsucht nach dieser farbenfrohen, ganz anderen Welt, nach der Freundlichkeit ihrer Bewohner. Also sie hadert schon ein bisschen mit ihrem Schicksal, aber sie fügt sich letztendlich. Sie wird natürlich mit Ehren überhäuft, weil man sie von der DDR, von der Staatsführung, weil man sie natürlich auch für die berühmte, inzwischen berühmte Schriftstellerin für die eigenen Zwecke benutzen will. Aber sie lässt sich auch benutzen und sie ist natürlich, übrigens Heinrich Mann wäre ja, wenn er nicht gestorben wäre, auch in die DDR übergesiedelt, der dann bestimmt kein Kommunist war. Er wäre wahrscheinlich Chef der Akademie geworden, das war ihm jedenfalls angeboten, dann ist er aber, bevor er abreisen konnte, gestorben in den USA. Also da gibt es ja Unfeuchtwanger und viele andere Beispiele, die zeigen, es ist ja kein Einzelfall bei den Intellektuellen. Und sie hofft am Anfang wirklich, dass dort ein sozialistisches, aber auch humanistisches Deutschland entstehen kann. Und verkennt, weil sie sehr stark die Fehler immer bei einzelnen Personen sucht, etwa im Regime, die strukturelle Problematik.
Sie verkennt die Entzweigung der Welt in den Kalten Krieg.
Und auch, dass man mit Kommunisten, die aus dem Hotel Lux in Moskau kamen, dass man mit denen keine sozialistische Demokratie aufbauen kann. Das verkennt sie.
Wir müssen einfach, wenn wir über Anna Segers urteilen und sie beurteilen, uns ständig vor Augen halten, dass sie eben nicht zu dieser Fraktion von Kommunisten gehört hat, die nach Osten gegangen sind, die diese gnadenlose stalinistische Disziplinierung erlebt und überlebt,
ja,
und verinnerlicht haben und dann, ja, weiter durchexerzieren in der Politik, ja, die sie danach machen, sondern aus einer ganz anderen sozialistischen, kommunistischen Weltgegend, ideologischen Weltgegend
auch. Ja, und sie hat ja in Mexiko auch üble Bespitzelungen erlebt. Der später immer wieder zitierte Walter Janka ist leider auch ein tragischer Fall, weil er eigentlich ein ganz orthodoxer Kommunist war und in Mexiko einer, der ganz klar auf Linie war und der den anderen keine Freiheiten gelassen hat. Und sie ist immer noch die Urangst des verfolgten Juden bei ihr. Man muss wissen, sie hat praktisch bis auf wenige Mitglieder ihre gesamte Familie im Holocaust verloren, die alle deportiert und umgebracht worden sind. Es gibt ganz wenige Überlebende in dem Kontext. Sie hat außerdem, hat sie ja Ungarn im Blick und hat gesehen, was im Rest des Ostblocks passiert mit Leuten, die sich kritisch äußern. Also das alles hat natürlich eine Rolle gespielt. Das entschuldigt überhaupt nichts. Wir wissen aber heute, dass sie bei aller äußeren Loyalität zur DDR, die sie im Grunde bis zu ihrem Tod beibehalten hat, im Innern ganz anders gewirkt hat. Also selbst Janka, sie sorgt bei Janka dafür, dass Janka eine Anstellung bei der DEFA bekommt, nach seiner Verurteilung, damit er wieder auf die Füße kommt. Sie hilft Leuten wie Löst, die sicherlich jetzt keine Freunde des Regimes waren, und unterstützt sie. Sie kümmert sich um Christa Wolf, als sie in die Kritik gerät. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, wo sie nicht bereit ist, Resolutionen zu unterschreiben, etwa bei der Ausbürgerung Biermanns, die in den Westen gehen.
Gegen die sich Anna Segers nicht im Westen in offiziellen Verlautbarungen gewendet hat. Er schreibt zu der Kritik, die aus dem Westen kam, zum Teil immer noch kommt, dass sie eine DDR-Betonkommunistin gewesen sei. Ich zitiere Löst aus Plädoyer für eine Tote von 1990. Nun ist es ein weit verbreitetes Spiel, nachzusinnen, ob Anna Segers feig war. Das ist bedeutungslos und führt die Debatte auf ein Gleis, auf das sie nicht gehört. Sie hätte ja zum Rias gehen und dort auspacken können. Eine kluge junge Frau brachte das kürzlich in einer Diskussion vor. Dabei klang ihre Stimme gelassen, ihr Gesicht blieb glatt, ihr Auge hell. Anna Segers hätte können, mal rasch über die Straße, ja und dann? Der Kalte Krieg, frostklirrend, konnte jeden Tag in einen Schießkrieg umschlagen. Zwei Blöcke standen sich Atomwaffen starrend gegenüber, der Riss durch die Welt ging mitten durch Berlin. Es gab keinen dritten Weg, schon gar nicht für Anna Segers. Die Flucht in die westliche Öffentlichkeit hätten den Bruch mit ihrer Vergangenheit, ihrer Partei, ihrer Philosophie, ihrer Erfahrung und all ihren Freunden mit ihren Büchern und immer noch Hoffnungen bedeutet. Sie war nicht blind und taub über die stalinistischen Hexenprozesse hinweggegangen. Sie litt im Zwiespalt wie alle ihre Gefährten. Der Hitler-Stalin-Pakt hatte Spalten in ihr Lebensbild geschlagen, aber zum Bersten war es nicht gekommen. Hans, meine größte Frage, was diese politische und damit verbunden natürlich auch literarische Position von Anna Seghers angeht, Prag 1968, da gab es für Linke, für Kommunisten auch schon die Möglichkeit, anders zu denken. Da hat man angefangen, über das zu denken, was wir heute oder damals auch schon den dritten Weg genannt haben. Und Anna Seghers schien mir von all dem, was wir bis jetzt von ihr hören und wissen und gehört haben, sozusagen prädestiniert, auch als eine Suchende nach diesem dritten Weg. Warum hat sie das nicht gemacht oder hat sie es doch gemacht, ohne dass wir es wissen?
Also sie hat es ganz sicherlich nicht offiziell gemacht. Sie wollte nicht den Bruch mit dem DDR-Regime, obwohl sie mit vielen Dingen nicht einverstanden war und das kritisiert hat. Was sie gemacht hat, war, ihre Autonomie als Schriftstellerin zu verteidigen und auf diesem Feld Antworten zu geben. Ein Beispiel ist ja die berühmte Debatte um die Kafka-Rezeption der DDR. Da hat sie nicht offiziell bei Kongressen ihre Stimme erhoben und hat Kafka sozusagen geschützt oder gerettet, aber sie hat in einer wunderbaren Erzählung, die in den 1970er Jahren erschienen ist, die Reisebegegnung, wo sie fiktiv Kafka, Gogol und E.T.A. Hoffmann in einem Prager Café zusammentreffen lässt, das ist eine ganz klare Aussage für Kafka, eine klare Aussage über die Verantwortung des Schriftstellers für das, was er schreibt und was das am Ende bewirkt.
In der Erzählung Die Reisebegegnung lässt Anna Seghers drei Schriftsteller in einem Café in Prag zusammentreffen, die sich aufgrund ihrer Lebensdaten nie hätten persönlich treffen können. E.T.A. Hoffmann, 1766 bis 1822, Nikolai Gogol, 1809 bis 1852 und Franz Kafka, 1883 bis 1924. In der fiktiven Begegnung findet ein Gespräch über Literatur, ihr Verhältnis zur Wirklichkeit, die Verantwortung des Schriftstellers für das, was er schreibt, und das Verhältnis von Leben und Werk statt. In Anlehnung an Hoffmanns romantisches Erzählen, das sich ebenfalls über die Einheit von Raum und Zeit hinwegsetzt, ist die Erzählung zugleich ein Plädoyer für die Anerkennung des Werks von Franz Kafka, der in der DDR und unter der Doktrin des sozialistischen Realismus heftig kritisiert wurde. Hoffmann kam frühmorgens in Prag an. Er war an der sächsischen Grenze in das Fahrzeug umgestiegen, das die Tschechen mit Vorliebe benutzten. Es schnaufte und ratterte. Zuerst war es Hoffmann leicht schwindlig. Doch die Elbe, die noch im Mondlicht schimmerte, nahm seine Gedanken gefangen und bald seine Träume. Da fuhr er schlafend über das Meer, mit dem Kanzellarius Lindhorst, der ihn eingeladen hatte, auf seine Insel. Bei der Ankunft in Prag hatte Hoffmann noch ein paar Stunden Zeit, bevor er das Café aufsuchen musste, in dem er mit dem unbekannten Freund verabredet war. Gogol hatte ihm geschrieben, er wolle gern auf seiner Reise aus Italien nach der Ukraine mit Hoffmann zusammenkommen. Er hätte mit großem Genuss Verschiedenes von ihm gelesen. Auf der Karte fand Hoffmann die Straße, in der das angegebene Café lag. Wie viele Geschichten er auch in seinem Leben geschrieben hatte und Leserbriefe empfangen, es lockte ihn besonders stark, diesen Mann zu sehen. Ohne dies lag Dresden, wo er manches besorgen musste, nicht allzu weit von Prag. Auch Gogol verlor nicht viel Zeit, wenn er von hier aus in sein eigenes Land fuhr. Es musste grenzenlos sein, dachte Hoffmann, nicht zu vergleichen mit seinem eigenen, wenn man den Mischmasch von Herzogtümern und Fürstentümern und Königreichen und Bischofssitzen ein einziges Reich nennen konnte. Allerdings schrieben dort die Dichter in ein und derselben Sprache, und sie konnten es aufnehmen mit den Dichtern der Welt. Er vergaß seinen Brieffreund. Er nannte ihn Freund, weil etwas Befreundetes durch die Entfernung an sein Herz rührte. Er lief tief in die Stadt hinein. Es zog ihn in allen fremden Städten zuerst zu den Flüssen. Auf der Karlsbrücke stockten ihm Schritt und Herz. Was da für Gestalten wuchsen auf beiden Seiten der Brücke! Auch ihre Spiegelbilder im stillen, glänzenden Wasser nahmen einem den Atem. Ein Kahn fuhr durch die Spiegelbilder, die Ruder streiften das Kreuz und die faltigen Mäntel. Als Hoffmann den Kopf hob, sah er die Burg hoch auf dem gegenüberliegenden Ufer. Sie war eine Stadt für sich mit Kirchtürmen, Dächern, langgezogener Hofmauer. Sie herrschte über die Stadt. Kein Wunder, dass sich die Kaiser darum gerissen hatten, aus dieser Burg zu herrschen, die in Wirklichkeit selbst herrschte. Der da oben sein Amt ausübte, war sicher stolz, selbstbewusst. Auch seine höchsten und kleinsten Beamten waren wohl selbstbewusst, stolz, jeder gemäß seiner Rangordnung. Hoffmann musste sich losreißen. Er musste das Café suchen, denn er wollte vor Gogol dort sein. Das war nicht schwer, obwohl ihn andauernd all die Seitengassen mit ihren Torbögen und Höfen lockten. Er würde sich nach dem Gespräch alles rasch ansehen. Zu seiner Freude hatte auch das barocke Kaffeehaus einen gerieften, vielfach geschnitzelten Torbogen, in dem es von Engeln wimmelte. Um diese Zeit war das Café fast leer. Der Kellner sprach gut Deutsch und er brachte ihm einen vorzüglichen Kaffee und Gebäck, das Hoffmann auf der Zunge zerging, und er brachte ihm deutsche Zeitungen. Hoffmann blätterte ein wenig. Was er las, verstand er nicht recht und es war ihm langweilig. Er wusste nicht, wer dieser Masaryk war, der in mancher Zeitung gelobt, in einer anderen getadelt wurde. Es kümmerte ihn auch gar nicht. Ob der jetzt in der Burg saß? Menschen in seiner Nähe, die kümmerten ihn. Er war immer begierig, ihr Schicksal aus ihrem Aussehen zu erraten und dann ihr Schicksal weiterzudichten in Geschehnissen, die sie selbst nicht errieten. Die Lebenden tot machen und die Toten lebendig, das gehörte zu seinem Beruf. Was längst geschehen war, noch einmal vergegenwärtigen und erraten, was in Zukunft passieren könnte. Wer war wohl der junge, magere Mensch, der in der Fensternische saß und schrieb und schrieb? Das Geschriebene las er wieder, die meisten Zeilen strich er durch. Dann schrieb er von Neuem, völlig benommen, das Neue las er lautlos, sich selbst vor, die Lippen bewegend. Dann trank er einen Schluck Kaffee. Hoffmann stand auf. Er ging ohne Zögern und Zaudern geradezu in die Fensternische. Er sagte, »Entschuldigen Sie die Störung. Ich weiß, wie lästig es ist, beim Schreiben gestört zu werden. Ich bin selbst Schriftsteller, wenn ich auch außerdem oft noch anderes tun muss, um Geld zu verdienen. Seien Sie bitte nicht böse, dass ich Sie unverblümt frage, was das ist, was Sie gerade schreiben. Mein Name ist Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus.« Der junge Mensch war nicht begeistert über die Störung, auch nicht erstaunt. Er erwiderte, »Ich habe mich immer gefragt, welche Namen die drei Buchstaben ETA bedeuten. Meine Zeit leider ist wirklich sehr knapp. Jetzt ist sie furchtbar knapp. Ich spreche von meiner Lebenszeit, denn ich bin arg krank und ich bin vielleicht zum letzten Mal hier. Ich muss in ein Sanatorium fahren. Außerdem, als ich noch nicht sehr krank war, kam ich auch nicht genug zum Schreiben.« Denn ich musste mir wie Sie Geld verdienen. Ich in einer Versicherungsanstalt. Einen Vornamen mit drei Buchstaben kann ich nicht bieten. Ich bin einfach Franz. Franz Kafka. »Ach bitte, Herr Kafka«, sagte Hoffmann, »es ist sicher ungewöhnlich, wenn ich Sie trotzdem wieder bitte, mir, einem Unbekannten, etwas vorzulesen. Vielleicht die paar Zeilen, die Sie jetzt bei der Durchsicht nicht durchstrichen, dann merke ich vielleicht schon, was Sie für eine Art Mensch sind.« »Nochmals, verzeihen Sie die Bitte eines Wildfremden.« Kafka sagte, »Wieso wildfremd? Ich habe fast alles gelesen, was Sie schrieben, sogar des Vetters Eckfenster. Ich glaube, das war Ihre letzte Geschichte. Manches von Ihnen gefällt mir gut, anderes weniger. Ich wünschte mir aber, ich hätte so einen Lebensmut wie Sie, so einen Schreibmut. Aber den habe ich nicht. Nein, verzweifelt denke ich, Franz, du bist zum letzten Mal hier. Und doch, wie Sie sehen, ich schreibe ein bisschen. Bin nochmal hier in meinem Café und mache mir was vor.« »Was heißt denn das, vormachen?« sagte Hoffmann. »Ich hatte mir nichts vorgemacht, sondern beschlossen, bis zur letzten Minute zu schreiben, obwohl oder vielleicht gerade, weil es dem Innenminister lieber gewesen wäre, ich hätte damit aufgehört.« »Was haben Sie im Leben getan, verehrter ETA, wenn Sie nicht schrieben?« »Musik liebe ich sehr. Nur Musik hat es fertiggebracht, mich loszureißen vom Schreiben. Außerdem war mir mein Beruf immer wieder von Nutzen. Früher, als man mich noch zu etwas zwingen konnte, musste ich Jura studieren.« »Ich auch«, rief Kafka. »Wo haben Sie studiert?« »In Königsberg.« Dort gab es den Professor Kant. Ich glaube, den gab es. Ich war aber nie in seinen Vorlesungen. Ich kannte ihn gar nicht. Warum sind Sie jetzt in Prag? Ich bin mit einem Dichter verabredet. Ein Mann, der mehr kann als ich und vielleicht auch Sie. Denn Sie haben mir immer noch nicht meinen Wunsch erfüllt und mir wenigstens eine halbe Seite vorgelesen. Der Schriftsteller, der gleich kommen wird, heißt Gogol. Er ist Russe. Er schrieb einen wunderbar wunderlichen Roman, Die toten Seelen. Kennen Sie dieses Buch? Gewiss, rief Kafka. Und wie ich's bewundere. Sein Land ist sicher so grenzenlos und seine Bewohner sind herrlich und bodenlos im Guten und Schlechten wie in ihren Wünschen. Ich habe mir immer gewünscht, diesen Gogol einmal im Leben zu sehen. Ich liebe auch viele Geschichten, die er schrieb. Der Mantel, die Nase, sein Theaterstück, der Revisor. Hoffmann lachte. Er nahm die Todesahnung für Gerede. Vieles erfüllt sich, wovon man nichts ahnt, und manches geht futsch, was man für sicher hielt. Sie dürfen sich aber nicht drücken vor der Erfüllung meines Wunsches. Lesen Sie vor, was hier oben steht, auf der frischen Seite. Diesmal machte Kafka keinen Einwand. Er las sofort, langsam und deutlich, als prüfe er nochmals die Worte. Die Burg erschien im Schneegestöber weit fort zu rücken. Unmöglich, sie vor Einbruch der Nacht zu erreichen. Nur das Läuten eines Glöckchens drang zu ihm. Er horchte, denn auch schmerzlich war der Klang, als drohe ihm die Erfüllung, wonach er sich innerlich sehnte. Weich, heiser war seine Stimme, mit dem leichten Bruch, den es oft gibt in der Stimme von Kranken. Sie horchten beide einen Augenblick in die Stille. »Das gefällt mir«, sagte Hoffmann. »Mir auch«, sagte Kafka. »Mir gefällt die Wendung, eine Erfüllung, die droht. Was ist das? Was soll es werden?« Das Schloss im Schneegestöber, das jemand nicht mehr erreichen kann, ist sicher die Burg, die ich vorhin sah. Der Ratschin? Ach nein, daran habe ich gar nicht gedacht. Darum kann es doch eure Burg sein. Schneegestöber zwischen mir und der Burg. Darum kann es doch eure Burg sein. Aus ihrem Innern heraus. Sie steigen oft hinauf? Ich? Nie. Es ist jetzt wie ein Schneegestöber zwischen mir und der Burg. Ich weiß, dass sie mächtig ist mit ihren Höfen und Sälen, mit ihrem Veitsdom. Ich bin aber viel zu erschöpft, um nochmal hinaufzugehen. Es wäre für mich schon eine Gnade, aufs Schloss zu kommen. Er war plötzlich mitteilungsbedürftig. Er fuhr fort. In meinem Roman kommt ein Landvermesser, den angeblich der Schlossherr engagiert hat, in eine Dorfwirtschaft. Dann geht es hin und her. Ist seine Anstellung echt? Er sehnt sich nach etwas, was die Beamten Aufenthaltserlaubnis nennen und wir gewöhnlichen Menschen sesshaft werden, eine Bleibe. Hoffmann sagte vor sich hin, man kann es auch Gnade nennen. Ja, und mein Landvermesser bekommt schließlich die Aufenthaltserlaubnis, die Sie Gnade nennen, aber erst, als er schon im Sterben liegt. Hoffmann rief, ich dachte mir gleich, nur ein paar Zeilen und ich weiß, was für ein Mensch da schreibt. Ja, aber ich fürchte, auch Ihnen fehlt die Gnade. Kafka sagte still vor sich hin, sie fehlt mir. Er sagte dann, ohne dass ihn Hoffmann nochmals aufgefordert hätte, möchten Sie gern den Anfang hören? Ich habe ihn schon zweimal geändert. Hier ist die dritte Fassung. Wollen Sie sie hören? Gewiss, rief Hoffmann. Jetzt nahm er bei scharfem Hinsehen wahr, dass keineswegs alles durchgestrichen war. Manche Sätze waren unterstrichen, die feinen, kleinen Buchstaben legten sich leicht nach links. Kafka folgte dem Rhythmus, ohne etwas ausdrücklich fest zu betonen. Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor. Kafka sah Hoffmann in die Augen. Also der Landvermesser findet in einem Wirtshaus Unterkunft. Man legt ihm einen Strohsack neben den Ofen. Manchmal kam Kafkas Stimme mit einem besonderen Wohllaut unmittelbar aus den Seiten. Manchmal machte er nur die Inhaltsangabe. K. wird aber bald geweckt. Ein städtisch angezogener Mensch entschuldigt sich höflich. Er stellt sich vor als Sohn des Schlosskastellans. Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses. Wer hier übernachtet, übernachtet gewissermaßen im Schloss. Sie haben eine solche Erlaubnis nicht. Oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt. Ein Telefon hängt über dem Strohsack. Der Sohn des Kastellans fragt bei der Behörde an, was für eine Bewandtnis es habe mit dem Ankömmling, der behauptet, das Schloss hätte ihn als Landvermesser hierher bestellt. Davon scheint nichts bekannt zu sein. K. verkroch sich unter der Decke, denn er fürchtete, alles würde sich auf ihn, den Lügner, stürzen. Da läutete wieder das Telefon. Ein Irrtum? Sonderbar, sonderbar. Wie soll ich es dem Herrn Landvermesser erklären? Kafka brach ab, denn ein Fremder war an ihren Tisch getreten. Er hatte die Hände auf Hoffmanns Schultern gelegt. Er sagte auf Französisch, »Sie sind sicher Hoffmann.« Sie umarmten sich. Schweigend, sehr aufmerksam, sah Kafka der Begrüßung zu. Gogols Gesicht, obwohl er es von der Abbildung kannte, enttäuschte ihn. Es missfiel ihm. Gekünstelt einfach kam es ihm vor. Sein Schnurrbart, seine spitzen Augen, seine Kleidung mit vielen Knöpfen, als seien die Augen wie Knöpfe aufgereiht. Er hätte ihn für einen Oberförster gehalten oder irgendeinen Beamten dieser Art, wenn er nicht gewusst hätte, dass einer der ganz großen Dichter Russlands vor ihm stand. In einem Gemisch von Sprachen unterhielten sich Hoffmann und Gogol. Kafka verstand ein Gutteil, da er nicht nur Deutsch, sondern auch Tschechisch sprach und etwas Französisch. Doch Hoffmann war immer besorgt um Kafka, als kenne er ihn seit Jahren, und übersetzte ihm, was wichtig war. Er sagte dazwischen, »Gogol ist von Reisefieber gepackt. Oft bin ich es auch. Bald ist er in Deutschland zur Kur, bald in der Schweiz, bald fährt er nach Rom, bald nach Paris. Die Sprachen, wo er auch durchfährt, scheinen einfach an ihm hängen zu bleiben.« Unterwegs schrieb er an dem Roman von den toten Seelen, dem großen Kunstwerk. Gogol sagte, »In Paris erfuhr ich Puschkins Tod. Die Idee zu diesem Roman hat er mir geschickt.« »Das sagt er«, dachte Kafka, »obwohl ihm seine Freunde, Popen und Adlige, die Liebe zu Puschkin austreiben wollten.« Mit dünnen Lippen fuhr Gogol fort, »Man muss gerecht zu den Toten sein. Übrigens ist der Roman durchaus nicht wunderbar. Wenn ich wieder daheim bin, werde ich die neuen Kapitel zerreißen, denn ich sehe ein, dass sie nicht viel taugen.« »Nichts taugen?« riefen Hoffmann und Kafka zugleich. »Das reden Sie sich nur ein«, sagte Kafka, »oder man redet es Ihnen ein. Die einen loben ein Buch bis zum Himmel, die anderen lassen daran kein gutes Haar.« Es kommt darauf an, wer es lobt und wer es verdammt. Gogol betrachtete Kafka ein wenig spöttisch, als dächte er, was ist denn das für ein Bürschlein? Kafka dachte, auch ich will nichts übrig lassen von meiner Arbeit, aber aus einem völlig anderen Grund. Man muss sie vernichten, wenn ich gestorben bin. Die Leute werden nur alles missverstehen und ich werde mich nicht mehr wehren können. Hoffmann betrachtete Gogol aufmerksam und er dachte, warum aber im Grunde genommen so viel Wesens machen um die Nachwelt? Doch dieser Mann wird wirklich die letzten Kapitel vernichten. Aus Angst vor der Hölle, mit der ihm die Popen drohen. Ja, wird er. Jetzt ist er ein anderer geworden, als er in der Zeit war, in der er den Roman schrieb. Warum hat er sich verändert? Was ist mit ihm los? Gogol fuhr fort. Jeder hat Schuld an dem, was er schreibt. Am jüngsten Tag muss jeder dafür gerade stehen. »Woran sollten Sie schuld sein in diesem Roman?« rief Hoffmann. »Schuldig nenne ich die, die Sie hindern wollen, die Wahrheit zu schreiben. Auch mich hat man oft hindern wollen. Was die Leute für pure Fantasie halten, kann manchmal auch ein Stück handfeste Wirklichkeit enthalten. Mir hat man die letzte Lebenszeit verbittert, weil ich in dem Märchen Meister Floh den Innenminister und seine Gehilfen verhöhnte. Mein Verleger hat die betreffenden Stellen herausnehmen müssen.« Die Episode Knapanti. Hoffentlich werden sie eines Tages in irgendeiner Nachausgabe wieder eingesetzt. Kafka hatte nachdenklich zugehört. Sein Gesicht war fast schön, als er dachte, gewiss, jeder ist schuld an dem, was er schreibt. Jeder von uns muss wahr über das wirkliche Leben schreiben. Die Schwierigkeit liegt darin, dass jeder etwas anderes unter wahr und wirklich versteht. Die meisten verstehen darunter nur das Derbwirkliche. Das Sichtbare und das Greifbare. Sobald die Wirklichkeit in Geträumtes übergeht, und Träume gehören zweifellos zur Wirklichkeit, wozu sollten sie dann gehören? Verstehen die Leser nicht viel. Hoffmann sagte, als hätte er diese Gedanken gehört, »Die Leute verstehen nur ihre eigenen Träume. Auch wenn sie diese Träume vergessen hätten, sie erinnern sich ihrer, wenn sie dargestellt werden.«
Es gibt in dieser Zeit neben den beiden Und das ist ja ein Ausfluss dieses Versuchs, doch an dem Aufbau der DDR mitzuwirken, positiv. Die beiden DDR-Romane sind, auch wenn sie nicht so monolithisch gesehen werden können, wie manche sie beurteilt haben, sind keine gelungene Literatur. Sie konnte das nicht gestalten, weil es mit ihrer Kenntnis der Alltagsrealität der DDR auch in Teilen nicht übereinstimmte. Aber sie hat wunderschöne karibische Geschichten geschrieben, in Erinnerung an Mexiko. Ein Teil des Besten, was sie in ihrem gesamten umfangreichen Werk geschrieben hat, entsteht immer noch trotz Krankheit und trotz all ihrer Inanspruchnahme als Kulturfunktionärin, entsteht in diesen späten 60er und 70er Jahren. Auch dessen, was heute bleibt von ihr, was wir aber gar nicht kennen zum großen
Warum
Teil.
Warum kennen wir das nicht?
Weil im Westen war sie im Grunde genommen denunziert als Kommunistin und man hat immer nur gesagt, sie war eine gute Schriftstellerin im Exil, bis 1947, dann ging sie in die DDR und dann war es vorbei mit ihrer Potenz als Schriftstellerin. Und im Osten haben diese Dinge nicht in ein bestimmtes Weltbild, auch nicht in die Kultur- oder Kunstvorstellung gepasst, weil die waren träumerisch, die waren spielerisch, die waren farbig. Das war nicht das, was man sich unter sozialistischem Aufbaurealismus vorgestellt hat. Insofern ist sie eine tragische Figur. Ja, es wird doch am Ende ihres Lebens, etwa in der Erzählung Die Überfahrt, wird es deutlich, wie verzweifelt sie eigentlich war. Da war kein Optimismus mehr da, da war keine Hoffnung mehr da. Für mich bewegend ist doch dieser Brief, den sie sehr früh in den 40er Jahren an Michel Oppenheim, den damaligen Kulturdezernenten der Stadt Mainz, schreibt und der sie anspricht, weil er ihr bei der Restitution ihrer Vermögenswerte der Familie helfen will. Und dann sagt sie, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Wenn Sie mir eine große Freude machen wollten, ich würde so gern wieder einmal, und wenn es auch nur für kurze Zeit wäre, in meine Vaterstadt Mainz zurückkommen. Das ist ein ganz bewegender Brief, der sich an anderer Stelle immer wiederholt.
Der ist schon früh, 47.
Der ist schon 47, ja. Ja. Das wird noch eine Weile dauern.
Ach, wobei dauern, ja. Bis die Vaterstadt sagt, ja du, ja, du darfst, du sollst, du möchtest bitte
kommen. Ja, wobei sie ab den 60er Jahren regelmäßig zur Frankfurter Buchmesse fährt.
Aber privat in Mainz ist.
Und dann privat in Mainz ist. Der erste offizielle Auftritt ist 65 mit der Lesung aus dem Ausflug der toten Mädchen der Mainzer Volkshochschule. Das ist der erste offizielle Auftritt dort.
Und dann gibt es aber einen Skandal, als die Universität ihr ja eine Ehre erweist.
Aber eigentlich ist es Ehrensenatorin, weil der Senat der Universität ernennt sie. Und der damals liberale Präsident Peter Schneider ist da einer, der ganz maßgeblich da gewährt. Aber auch Erwin Rotermund, einer meiner Professoren, die damals Exilliteratur in Mainz gelehrt haben. Und es ist sehr umstritten, wird dann aber mit entsprechender Mehrheit umgesetzt und noch etwas schwerer. Und der Schneider wird angefeindet. Da gibt es üble Kommentare in der regionalen Presse. Es gibt eine ganze Reihe von parteipolitisch motivierten Unterschriftenaktionen. Da ist die Rede vom Achten Kreuz, also in Verballhornung sozusagen ihres weltberühmten Romans. Und noch schwerer tut sich die Stadt Mainz, wo es ja noch mal ein paar Jahre länger dauert. Und da kann eine Fraktion im Stadtrat dem nicht zustimmen, weil sie nicht literarisch und nicht kulturell und auch nicht brückenschlagend urteilt, sondern rein politisch. Also die CDU stimmt dem nicht zu, aber die SPD und die FDP, damals führende Fraktion im Stadtrat, überreichen ihr dann letztendlich die Ehrenbürgerschaft.
Wann?
81, 83 stirbt sie, 81. Und die Ehrensenatorenschaft ist schon 1977.
Da hat Mainz aber Glück gehabt, dass sie die Anna Segers gerade noch lebend.
So ist das. Jockel Fuchs hat angeblich, also was hat er das so berichtet, Willy Brandt gefragt seinerzeit. Und dann hat er gesagt, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch aber beeilen, ja, damit sie es noch zu Lebzeiten erlebt. Und sie hat sich darüber sehr gefreut. Das ist ja belegt und redet da in tiefstem Mainzerisch mit den Gästen dort. Eigentliche Heimkehr von Anna Segers mit der Akzeptanz auch in weiten Kreisen der Bevölkerung und auch über parteipolitische Grenzen weg ist erst im Jahre 2000 aus Anlass ihres 100. Geburtstages erfolgt, als im Dom diese große Veranstaltung war mit vollgefüllt besetztem Dom, mit der Lesung aus dem 7. Kreuz, mit der ganzen Familie Radwani, die dabei war, und mit einer Reihe von Veranstaltungen, die drumherum stattgefunden haben und mit bundesweiter Rezeption ihrer Werke, mit Berichten und so weiter. Ich glaube, das war der Scheitelpunkt. Es mag heute noch einzelne Stimmen geben, die immer noch in den Gräben des Kalten Krieges sind. Die gibt's halt immer. Aber im Großen und Ganzen ist sie damit nach Mainz zurückgekehrt.
Soweit Folge 40 von podcastliteratur.de von der Volkshochschule Kaiserslautern und Theo Schneider. Sie hörten hier die zweite Folge, die Leben und Werk von Anna Segers neu bewertet. Wir planen in diesem Jahr noch eine weitere Folge, die wichtige Texte von Anna Segers vorstellen wird, die sie in der DDR geschrieben hat und die sowohl dort als auch in der BRD weitgehend unbekannt geblieben sind, vor allen Dingen einer breiteren literarischen Öffentlichkeit unbekannt geblieben sind und die sie als viel weitherzigere, intelligentere, fantasievollere Autorin präsentieren, als sie in beiden Ländern bekannt war. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Schneider und dankt Ihnen fürs Hören.